Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Felix und heute etwas überraschend zwei Gäste, nämlich auf der einen Seite der Vinzi
Hallo, hallo.
und der Benny.
Servus.
Und ich habe mir die zwei extra eingeladen, denn wir alle drei haben Dune Part 2 gesehen. Und da ich in der Hinsicht noch ein absoluter Anfänger bin, habe ich mir jetzt zwei eingeladen, die eigentlich Experten sind in der Hinsicht. Und deswegen freue ich mich, dass ich da nicht alleine drüber sprechen muss, sondern jetzt auch jemanden dabei habe, den ich noch ein paar Fragen stellen kann, weil bei mir war jetzt bei Part 1 und Part 2 eigentlich noch einige Fragen offen, die jetzt heute endlich geklärt werden können. Wir kommen aber erstmal zum Film. Das ist der zweite Teil. Das erste Mal, dass Denis Villeneuve eine Fortsetzung dreht. Das war schon mal was Besonderes. Ein Regisseur, den ich auf jeden Fall sehr schätze. Und der dreht das Ganze wieder fast mit demselben Cast wie in Teil 1, nämlich mit Timothée Chalamet als Paul Atreides, Zendaya als Chani, Rebecca Ferguson als Lady Jessica, das sind die, die so ein bisschen herausstechen. Javier Bardem kennt man natürlich auch. Und Josh Brolin, die Gesichter sind natürlich alle bekannt. Und im zweiten Teil, ohne jetzt zu viel zu verraten, versucht man jedenfalls, aber es ist natürlich klar, dass man über das Ende vom ersten Film sprechen muss. Es ist so, dass die beiden in der Wüste, also die Mutter und er, in der Wüste ein bisschen verloren gehen, bei den Fremen, dazu kommen wir gleich, was sind die Fremen, was passiert da genau, da wird er aufgenommen aufgrund eines Kampfes, den er gegen jemanden gewinnt, dort wird er da aufgenommen und damit beginnt dann jetzt auch direkt Part 2, also es gibt da keinen Zeitsprung oder sowas, es geht direkt weiter und er kommt zu den Fremen, und jetzt ist es eigentlich sein Ziel, dort anzukommen, dort aufgenommen zu werden und ein Teil dieses Volkes zu werden und kämpft so ein bisschen mit denen zusammen gegen die bösen Harkonnen, die die Welt immer noch ausbeuten und nach Spice suchen. Und seine Mutter, die Lady Jessica, die ist ja eine Bene Gesserit eigentlich gewesen und die wird jetzt hier auch wieder einen sehr wichtigen Teil dieses Volkes einnehmen und ja, sieht das, was ihr Sohn macht, eben aus einer ganz anderen Richtung und versucht das noch ein bisschen zu beeinflussen. Denn das Volk, dazu kommen wir auch gleich, zu der Religion und sowas, die es da alles gibt, die glaubt an einen Propheten, der kommen wird, um die Welt zu verbessern. Und viele sehen in ihm, in Paul Atreides, diesen Propheten, ja, und da verfolgen wir das Ganze und was dann eben noch genauer passiert, da will ich eigentlich nicht näher drauf eingehen. Es bleibt natürlich nicht dabei. Es ist erstmal ein Ankommen, ein Zurechtfinden und am Ende gibt es aber natürlich auch noch einen großen Kampf, der uns da erwartet, ja. Viel mehr möchte ich noch nicht verraten. Finde eh da total schwierig, eine Zusammenfassung zu bringen, ohne zu spoilern, deswegen lassen wir das jetzt und kommen dann gleich dazu. Jetzt will ich erstmal wissen, für die Kenner, wie ist denn für euch beide die Sichtung gewesen des zweiten Teils, nachdem ihr den ersten Teil ja schon für sehr gut befunden habt?
Ja, also ich kann sagen, dass ich wider Erwarten von dem zweiten Teil tatsächlich noch mehr beeindruckt war als vom ersten eigentlich. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist gar nicht möglich. Ich dachte, der erste Teil, der hatte mich schon schwer begeistert. Wobei ich sagen muss, dass ich in Vorbereitung auf den zweiten Teil den ersten jetzt nochmal geschaut hatte, weil der jetzt auf Netflix ja mal verfügbar war. Und dann ist mir dabei aufgefallen, damals im Kino hätte ich den, glaube ich, noch so eine 9 oder eine 8,5 gegeben. Und jetzt beim Wiedersehen habe ich den auf jeden Fall auch so bei einer, ja, also zwischen 9 und 10, würde ich den verorten, weil ich bei der Wiederschau dachte nochmal, dass der auch wahnsinnig gut das einfach schafft, diesen Roman wirklich, ja, auf die Leinwand zu bringen, vor allen Dingen in dieser ganzen Komplexität. Da fand ich, macht er sehr clevere Entscheidungen, welche Charaktere er wann einführt. Er hat natürlich den großen Buchcast reduziert und fand die Entscheidung mutig zumindest, ja, mittendrin aufzuhören. dadurch kann man den aber jetzt Teil 1 und 2 halt nahtlos hintereinander schauen und da gibt es praktisch keinen Zeitsprung. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes so. Und jetzt beim zweiten hatte ich gedacht, naja, ob der jetzt an die Qualitäten anknüpfen kann, da war ich erst skeptisch und muss jetzt aber sagen, also der zweite hat natürlich der deutlichere Aspekt liegt hier dann im zweiten Teil des zweiten Films auf Kämpfen und so weiter. Und da liegt auf jeden Fall auch wieder so viel Spannung drin und er hat es wieder geschafft, neue Figuren einzuführen, die absolut fantastisch sind. Wir sehen zum ersten Mal Christopher Walken als den Imperator, ist auch ein Traumcast. Dann sehen wir Fate Rauter, den Austin Butler gibt. Also das finde ich sehr treffend wieder gecastet, schafft es wieder wahnsinnig gute, hochästhetische Bilder in dieser Welt zu schaffen. Und genau, ich bin dann unterm Strich auch wieder bei 10 oder 9,5, also genau, die 0,5 sage ich später, warum ich die abziehen könnte, da habe ich so ein paar Kritikpunkte in der kleinen B-Note.
Ja, mein erster Eindruck, ich wurde auch gefragt, war wuchtig, ja, und ist ein würdiger zweiter Teil geworden der Geschichte, die ja hoffentlich noch mit dem dritten Teil enden wird. Drück mal die Daumen. Also ich muss natürlich vorausschicken, dass der Wüstenplanet Dune ein Buchzyklus war, also die ersten 6 Bände von Frank Herbert, die ich verschlungen habe und die halt was in mir zum Schwingen gebracht haben, ne? Also weil es einfach ein sehr eine epische Erzählung ist, die viele Fragen anspricht und auch nicht immer ultimative Antworten gibt auf die Zukunft, ne, die wir uns stellen. Und das aber in einem Setting, das sehr vertraut daherkommt, weil es gibt Adelshäuser halt in der Zukunft, aber auch noch andere Bündnisse, die Bene Gesserit wurden ja schon genannt. In den Büchern gibt es auch noch die Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All, die so gut auch wie keine Rolle spielt, aber die gibt es auch noch. Es gibt den Imperator als Herrscher, es gibt die Gilde, die vieles möglich macht, nämlich interstellares Reisen. Und alle haben sie so ihre eigenen Ziele, die sie durchsetzen wollen und verschiedene Mittel, die ihnen da zur Verfügung stehen. Und das hat schon so eine Komplexität, die man aus Game of Thrones kennt, ne? Verschiedene Ziele, verschiedene Häuser, wer setzt sich am Ende wie durch? Und dieser Zyklus stellt aber noch andere Fragen und die kommen auch in den Filmen ganz gut durch oder werden zumindest angesprochen. Und ich will es mal ganz kurz vielleicht anreißen, habe ich mir aufgeschrieben zum Beispiel, was passiert, wenn man eine Welt wie die Harkonnen rücksichtslos ausbeutet. Ne? Also wird natürlich eine ökologische Frage gestellt. Was sind Vor- und Nachteile des Terraformings? Das wird vor allen Dingen dann in den späteren Büchern noch behandelt. Das wenn dann nur kurz angerissen, indem er zum Beispiel in der Vision, das hat mir sehr gefallen, von Paul sieht, wie es aussehen könnte, wenn hier ein Meer entstünde auf dem Planeten. Ne? Und ist ein ganz netter Anknüpfungspunkt, vielleicht sogar die Verfilmung von 84. Was passiert, wenn man Religion manipuliert? Vielleicht auch eine religionskritische Frage, wird hier sehr praktisch umgesetzt, in Form der Bene Gesserit. Und ist der Weg für die Menschheit in der Zukunft vorherbestimmt? Ja, das ist eine Frage nach Determinismus. Alles so Sachen, und da habe ich bestimmt noch ein paar Punkte vergessen, die halt für mich utopische Literatur ausmachen, ne? Die Bücher, also wo ich nachdenken muss, wo ich mir selber Fragen stelle, die ich gerne diskutiere mit anderen natürlich. Und die beide Filmteile jetzt auch ganz geschickt hier und da mal aufblitzen lassen. Und das ist die Kunst. Also ich meine, die Bücher bestehen fast nur aus inneren Monologen. Es ist sau schwer, die zu verfilmen. Und David Lynch hat sich damals 84 auch schon viel Mühe gegeben, aber mit dem engen Zeitkorsett und dem fehlenden Recht am letzten Schnitt hat er natürlich am Ende nicht zufrieden damit. Ich finde aber, man kann beide Filme oder jetzt alle drei Filme ganz gut gucken und gibt ja auch noch die TV-Serienableger von 2000, Dune, der Wüstenplanet, und von 2003, Children of Dune, die ich zumindest Leuten empfehlen kann, die sagen, ja, wie geht's denn jetzt weiter, und die jetzt nicht 3 Jahre oder mehr warten wollen, bis es vielleicht den Part 3 gibt. Da kann man sich auch da was organisieren. Gibt's gerade für 8 Euro auf Apple TV Plus zum Beispiel, habe ich mir jetzt gekauft, Children of Dune, um da auch ein bisschen weiter zu gucken. Und es bleibt auf jeden Fall spannend in dieser Welt. Ja, also es ist unfassbar. Es ist ein David Villeneuve, der Regisseur, hat 3 Jahre seines Lebens Zeit investiert und sagt, es braucht eine Auszeit, bis er zum Teil 3 kommt. Und man sieht die Mühe, die er sich gegeben hat, was er umgesetzt hat. Und abgesehen von dem Punkt, den ich später nochmal ansprechen will, würde ich auch sagen, es sind 9,5 von 10 Punkten, nah an der 10. Ja, volle Punktzahl. Und habe aber auch im Nachhinein noch viele Punkte gefunden, warum ich den Film nur loben kann und für mich eine eindeutige Filmempfehlung aussprechen kann, den am besten im Kino zu gucken. Ja.
Und du, ja. Felix?
Ja, also ganz so ist es bei mir nicht. Nicht so eine wahnsinnig höhere Punktzahl, aber trotzdem hoch, besser als Teil 1 auf jeden Fall. Denn ich fand es auch wuchtig und gewaltig, den im Kino zu sehen. Also es ist beeindruckend, was da eben abgefeuert wird. Einzige Problem, und dazu kommen wir ja gleich, ist weiterhin, dass man als nicht so, der sich in den Thema so nicht so wahnsinnig gut auskennt, mit allen Sachen so ein bisschen mitzukommen. Vor allen Dingen geschichtlich, was drumherum passiert, was alles noch möglich ist, worauf das jetzt hier überhaupt hinauslaufen könnte. Ich meine, jetzt reden wir ja schon von Part 3, aber reicht Part 3 überhaupt, um das abzubilden, was da noch kommt? Also es ist immer noch schwierig zu erkennen, was jetzt diese Reihe überhaupt vorhat und was es da alles so gibt. Und ist es vielleicht besser, doch die Bücher zu lesen, um überhaupt mitzukommen an dem Ganzen, aber dazu kommen wir ja gleich. Manchmal fühlt man sich da so ein bisschen alleingelassen in manchen Situationen. Also ich musste vieles nachschauen, vieles nachfragen und jetzt ja auch nochmal nachfragen, um überhaupt zu erkennen, was jetzt alles genau passiert ist. Das kann man dem Film natürlich ein bisschen vorwerfen. Ich glaube aber, es ist einfach aufgrund der Größenordnung, die die Bücher einfach haben, wahnsinnig schwierig umzusetzen. Das gilt ja eigentlich auch als unverfilmbar. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen an solchen Kleinigkeiten wie Verständnisfragen an manchen Punkten. Trotzdem habe ich den gerne geguckt und fand das auf jeden Fall gewaltig, das im Kino zu erleben. Und gibt da 7 von 10 Leinwandperlen. Trotzdem absolute super Schauwerte, das Ganze. Und damit kommen wir zu dem Teil, in dem wir über viele Sachen im Film sprechen möchten. Das heißt, es gibt eine Warnung für die Leute, die sagen, nee, ich habe den Film noch nicht gesehen oder ich will den Film vielleicht nochmal gucken, will jetzt noch nicht alles wissen. Für die, die schalten jetzt lieber ab und geben einfach mal eine Spoiler-Warnung raus, weil jetzt kommen wir zu dem Teil, der auch auf das Ende und auf alles mögliche im Film eingehen möchte. Deswegen hier lieber abschalten oder eben weiterhören und gucken, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Zum Beispiel, vielleicht beantwortet das für euch auch ein paar Fragen, die nach der Sichtung bei euch offen sind. Gut, dann habe ich meine Warnung ausgesprochen und habe gleich die erste Frage. Benny hat zwar ein bisschen schon drauf eingegangen, aber für die Zuhörer würde ich dann doch trotzdem gerne mal wissen, wie ist denn euer Hintergrundwissen in Sarah und Tune? Was habt ihr vor Part 1 und Part 2 schon alles gelesen, geguckt, gespielt oder was es da so alles gibt? Vielleicht kann Vinzi da wieder beginnen.
Genau, weil Benny hat noch mehr. Ich fange mal an. Also ich habe auf jeden Fall die ersten 4 Romane gelesen und mit dem 5. angefangen. Und dazu muss man sagen, dass der Film, den wir jetzt gesehen haben, also Dune Part 2, der hat jetzt gerade das erste Buch beendet. Also theoretisch bin ich sozusagen 3 Bücher weiter von dem, was alles noch in der Dune-Welt passiert. Es gibt aber noch mehr. Und die hat gesagt, Benny gleich was dazu. Ich habe dann noch die alte Verfilmung von David Lynch gesehen, die Benny schon erwähnt hat, genauso wie den Sci-Fi Channel, der diese Science-Fiction-Serie rausgebracht hat, genau mit Dune erst und dann Children of Dune, hat Ben ja auch beide schon erwähnt. Und dann habe ich die Computerspiele gespielt, Dune 1 und dann kam ja später nochmal Dune 2, auch wenn das ein völlig anderes Spiel ist. Dune 2 ist ja sozusagen das erste Command & Conquer gewesen. Also
Echtzeitstrategiespiel.
Genau, das erste Echtzeitstrategiespiel und daraus entwickelte sich später dann, was auch von Westwood war, dann später Command & Conquer 1, wo man dann sehr die Anleihen auch gesehen hat. Das ist praktisch eigentlich eine Weiterentwicklung von Dune 2 gewesen, währenddessen Dune 1 eigentlich ein sehr gutes Rollenspiel eher war, wo man Paul Atreides spielt. Aus der Ego-Perspektive würde man heute sagen, hat man damals nicht so gesagt. Man kann sich auch im Spiegel anschauen, da sieht man sein Gesicht und ansonsten sieht man halt die Person, mit der man spricht. Hat so ein bisschen, ja, nicht wirklich Point and Click, aber so ein bisschen, wenn man sich das vorstellen will, wie es damals funktioniert hat. Also die habe ich gespielt. Später dann gab es sogar noch einen 3D-Ableger. Also es gab dann erstmal Dune 2000 noch, den habe ich auch gespielt. Dann gab es dann den ersten 3D-Ableger. Interessanterweise in derselben Reihenfolge dann, wie, der war auch noch von Westwood, in derselben Reihenfolge, wie es später auch wieder bei Command & Conquer war. Das heißt, Dune durfte vorgehen und 3D sein. Dann kam der erste 3D-Teil von Command & Conquer damals. Und ja, weiß nicht. Dann gab es glaube ich noch ein paar andere Spiele. Empire Schlacht um Dune hieß diese 3D-Version. Die habe ich auch noch sehr gerne gespielt damals. Genau, das waren glaube ich so meine größten Kontakte zu Dune. Und der Benny?
Ja, die habe ich auch gerne gespielt. Ich mochte Dune 1 von Kryo. Und da gibt's übrigens, wer da auch noch in Erinnerung schwelgen will, jetzt von 2024 remastered, das Album Spice Opera von Stefan Pick und Exos, die hatten damals die wunderbare Adlib-Musik für das Spiel geschrieben und das haben sie jetzt auch nochmal rausgebracht, also sowohl die Computeraufnahmen direkt aus dem Spiel als auch die Synthesizer-Version ist nochmal aufgelegt worden, kann man auf Bandcamp sich übrigens nochmal anhören. Genau. Ich mochte das, ich mochte die Musik, und ich mochte auch, wie man dort in die Handlung eingeführt wurde. Und hab dann auch ein bisschen diese Echtzeitstrategie-Teile gemacht, aber dann hat sich das so ein bisschen verloren. Es gibt ja, glaube ich, auch ein ganz neues Spiel, das kenne ich aber selber nicht. Was ihr beide noch gespielt habt, ist ja Dune Imperium. Da kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das hat ja, glaube ich, einen ist es auf der Kritikerliste, Auswahlliste gelandet oder was Kritikerpreisspiel des Jahres?
War nominiert zum Kennerspiel, hat es aber nicht zum geschafft.
Kennerspiel, ja. Immerhin. Also das ist ja auch
ein Brettspiel. Wir reden hier von einem Brettspiel, ja.
Genau, und das ist ein Brettspielableger. Den habe ich einmal gespielt und fand es auch schön, vielleicht nicht ganz so stimmungsvoll, weil es war eher ein taktisches Spiel für mich, aber ich mochte natürlich die Spielkarten, die ganzen handelnden Personen jetzt auch Bad Ost Teil 1 der Verfilmung nochmal dargestellt haben. Und ich habe die neben den 6 Büchern halt von Papa, sag ich mal, Frank Herbert, auch mal das erste und ein zweites angefangen von seinem Sohn gelesen. Er hat halt noch über Notizen verfügt von seinem Vater und hat die noch zu Papier gebracht, wo ich aber sagen muss, die literarische Qualität lässt schon deutlich nach. Er hat sich zusammengetan mit Kevin J. Anderson, auch ein Fantasy-Schreiber und Bücher rausgebracht. Er versucht, den Ton zu imitieren von seinem Vater und es wären aber eigentlich nur schwindelerregend lange Sätze mit und die Bücher haben wenig Inhalt. Ne? Und Frank Herbert hat es halt geschafft, noch so ein bisschen Philosophie mit unterzubringen und das fehlt bei ihm komplett. Von daher habe ich empfand ich es dann ehrlich gesagt als langweilig, was sein Sohn da noch draus gemacht hat und das ist ja richtig ausgeufert. Da kommen ja gefühlt jedes Jahr ein neuer Band raus. Aber ich habe am Bahnhofskiosk mir mal quasi die Kurzzusammenfassung seines Buches zum Beispiel zu Haus Atreides gekauft, Dune Haus Atreides Buch 3, da ist die Vorgeschichte zu Leto drin und wie Leto auf die Harkonnen trifft und auf den Imperator. Ist schön zusammengefasst und knackiger zu lesen als jetzt die sehr ausschweifenden Bücher. Genau, aber kann ich noch sagen? Ich glaube, das war jetzt so ein Rundumblick von dem Universum was ich jetzt Sachen Dune-Thematiken sagen kann.
Felix, was sind deine großen Fragen?
Ja, gleich habe ich mir gleich mehrere notiert auf jeden Fall. Also zu Beginn vielleicht erstmal, und das ist schon das Erste, was wo ich mich öfters mal allein gefühlt habe. Was hat es denn mit den Bene Gesserit eigentlich auf sich? Was haben die vor?
Ja, also ich würde es mal so sagen, sie sie sagen den anderen Fraktionen jetzt in diesem Universum gerne nur sehr wenig über ihre wahren Motive, aber sie sagen, dass sie in einem größeren, einem höheren Ziel verpflichtet sind. Ja, ihre Pläne halten sie aber gerne für sich im Geheimen. Und obwohl es gute Pläne sind, ja, sie möchten ganz gerne durch gezielte Züchtung und Kombination von Blutlinien einen, ich würde es mal so sagen, edlen Herrscher, einen weisen Anführer herausbilden, der in der Zukunft erscheinen soll, um die Menschheit auf einen sicheren Pfad durch die Zukunft zu führen, die sie, wie sie finden, bedroht ist. Ja. Und setzen dafür halt die weiblichen Mitglieder ihres Ordens ein. Ja. Die gehen auch eher so harmlose Bindungen ein. Sie sind auch aufgefordert, ihren Befehlen, sage ich mal, zu gehorchen. Also da gibt es halt eine Mutteroberin und die sagt dann halt so, das und das haben wir jetzt vor, sichere die Blutlinie. Und das wird, also ich fand es interessant, dass wir das jetzt im Teil 2 sogar gesehen haben, wo wir quasi die Entsendung von Margot Fendring hin zu Veit Rautar erleben, wo sie quasi sein Kind dann hinterher gebären soll. Das Ziel war ja, dass Lady Jessica, die Mutter von Paul Atreides, eine Tochter gebären sollte. Und diese Tochter sollte sich dann wieder mit einem männlichen Nachkommen aus der Harkonnen-Linie verbinden. Und das hätte zu dem Resultat dieses möglichen guten Herrschers, ja, des Quisa Zaderach entwickeln können.
Laut genau, da muss man sagen, Da schaltet sozusagen der erste Band von Dune da ein, wo der jahrtausendelange Züchtungsplan der Bene Gesserit seinen Höhepunkt erreicht. Ne? Also dieser Quisa Zaderach, wie er genannt wird, das ist eine Ableitung aus dem Jiddischen, derjenige, der an mehreren Orten gleichzeitig sein kann, das ist das ist dann der Heiland, aber der, wie gesagt, der, also das ist eine ewig, ewig lange Geschichte und das hätte jetzt kommen sollen. Aber der Vater von Paul wünscht sich halt gerne einen Sohn und den Gefallen tut ihm dann Lady Jessica, weil die Bene Gesserit haben auch noch die Superpower, dass sie bestimmen können, welches Geschlecht sie gebären und daraufhin gebärt sie dann einen männlichen Nachfolger, das wird dann Paul sein und deswegen ist dieser ganze verdammte Züchtungsplan seit 1000 Jahren ins Wasser gefallen, was dazu führt, dass Paul fast der Quisa Zaderach ist. Und wir werden dann feststellen, dass er da so ganz kurz davor ist und dran vorbeischrappt eigentlich. Also er ist so ein 90%er, könnte man sagen.
Die Bene Gesserit verfügen über eine extreme Körperbeherrschung, die sie auch permanent trainieren. Prana-Bindo-Training wird es in den Büchern genannt. Man sieht sehr gut im ersten Teil, als Jessica Paul anweist, sie zu manipulieren mit dem Einsatz seiner Stimme, also der Stimme, quasi eine extreme Stimmenbeherrschung, ihr was in ein Glas Wasser rüber zu reichen. Ne? Und da sieht man zwei Sachen. Ne? Normal ist das Wissen dieser Schwesternschaft geheim, aber sie überträgt halt an ihren Sohn. Das heißt, sie macht da schon einen Geheimnisverrat, ja, und geht so ein bisschen auf die abtrünnige Linie. Und bildet ihn auch in Künsten aus, der Bene Gesserit, ne, die normalerweise nur eine Schwester der anderen mitteilt. Und spielt er dann auch eine Rolle? Ne? Es gibt den sogenannten, wie man neudeutsch sagt, Payoff bei der Helikopterszene, wo du ja sagtest, Felix, dass der Film quasi damit endete, ne, dass sie abgestürzt sind. Mhm. Er musste dann später nämlich die Kraft der Stimme einsetzen, um zu befehlen, den Knebel zu entfernen und die Kontrolle über den Ornithopter zu gewinnen, der sie eigentlich irgendwo im Nirgendwo der Wüste aussetzen sollte, um sie sterben zu lassen. Ne? So, aber sie können ja dadurch das Leben retten. Also es hat diese eine Szene ganz am Anfang des Films hat halt eine Wirkung auf die ganze Geschichte und zeigt halt exemplarisch, was die Bene Gesserit so machen. Und neben der Körperbeherrschung, Sprache, auch Kampftraining, ja, keinen Schmerz zu empfinden, ja, das ist ja auch dieses, da wird ja Paul auch geprüft, ob er sowas aushalten kann, Schmerzen aushalten, die quasi nur in seinem
Prüfung der Menschlichkeit.
Die Prüfung der Menschlichkeit, sowas, darin sind sie begabt. Und sie haben auch eine gewisse Möglichkeit, sexuell zu verführen. Das spielt dann erst in den weiteren Teilen des Buches nochmal eine extreme Rolle, als es eine Splittergruppe der Bene Gesserit einst mal gründen wird, die das noch mehr ausnutzt zur Beherrschung von Männern. Aber wie gesagt, sie wollen ja ihre Zuchtpläne umsetzen und deshalb ist es natürlich erforderlich, dass jeder Mann da auch mitspielt, sag ich mal so. Ne? Das kriegen die halt auch hin und nebenbei, das kommt ja dann auch später nochmal zum Tragen, benutzen sie halt auch das Spice, das Gewürz, die Gewürzmelange, die auf dem Wüstenplanet Dune, Arrakis, in der Sprache der Einheimischen genannt, gewonnen wird, um ihre Fähigkeiten auch so leichte Voraussagen oder vielmehr bei den Bene Gesserit auch eine Rückschau auf vorangehende Generationen zu ermöglichen. Also eine Bene Gesserit, die voll ausgebildet ist, muss einmal die Gewürzagonie erleiden. Ja? Also das ist im Film Lady Jessica bei den Fremen, als sie zur Sayadina-Priesterin aufsteigt und sie trinkt dieses blaue Wasser des Wurms. Ja? Diese Qualen, die sie auch nur bestehen kann mit einem andauernden Training, ja, von einer Ausbildung da Gegengifte quasi im Körper bilden zu können, um das zu überstehen, diesen Trunk des Wassers des Lebens, wie es genannt wird, ist halt auch so ein Verwandlungsmoment, der das Tor öffnet zur Vergangenheit, aber immer nur ihrer weiblichen Linie. Ne? Und das ist halt auch noch so eine Besonderheit. Und deshalb ist es auch eine Abhängigkeit, aber auch von der ganzen Schwesternschaft zum Spice, zum Gewürz. Und
genau, einmal ja, da kurz und eingehakt. Erhebt
die Wichtigkeit auch des Wüstenplanetens hervor.
Wie man sich das vorstellen kann, ist ja auch so ein bisschen schwammig. Also man hat irgendwie Zugriff auf die Erinnerungen aller seiner Vorahnen, wie das aussieht, ob man da die Stimmen hört, also ob man so innere Monologe führt, so ein bisschen wird es im Buch dargestellt, aber so ganz klar ist es nicht. Aber man versteht sozusagen die Welt aus einer sehr langen Perspektive und deswegen, weil man halt über mehrere Generationen sozusagen auf die Erinnerungen und die Erfahrungen zurückgreifen kann, deswegen haben diese Bene Gesserit auch diese Masterpläne, mit denen die über Jahrhunderte hinweg Sachen bestimmen können, weil die halt die Erinnerungen wirklich auf die zugreifen können. Und der Kwisa Zadarach, also dieser Ausgewählte, der jetzt mal ein Mann sein soll in dem Plan, das ist halt dann der Gegenpart. Und das ist nämlich dann der erste Mann, der A, diese Prüfung übersteht und nämlich auch das Wasser des Lebens trinkt und dann überlebt. Und der dann dadurch den Zugriff hat auf die männliche Linie, weil das fehlt den Bene Gesserit immer. Sie können nur auf die weibliche zugreifen und auf die weibliche Erinnerung. Und dann gäbe es den Mann dazu, der auf beide, oder Benny? Auf beide, also männliche und weibliche
zugreifen kann. Oder auf beide. Genau, auf beide Vorfahren zugreifen kann. Und offiziell ist zum Beispiel, ich glaube, das ist die Schwester Gaien Helen Mirjam, Wahrsagerin am Hof des Imperators, ne? Die berät ihn. Und das kann die halt besonders gut, weil sie halt einerseits natürlich Zeichen Körpersprache gut deuten kann, ne? Wenn sie selber Körperbeherrschung dahingehend einsetzt, um keinen Schmerz zu empfinden, kein Gesicht zu verziehen, wenn man, wenn es auf, ne, das Leben auf der, der Schippe ist, auf der Kippe ist, keinen Schmerz zu empfinden, tough zu sein, ne? Also ein gutes Pokerface aufzusetzen. Auf der einen Seite kann sie natürlich auch versuchen, das im Gegenüber zu erkennen, wenn er das nicht kann, ne? Also sie kann einerseits natürlich aus Körperreaktion her ein Gegenüber einschätzen, wenn der Imperator wissen möchte, wie hat er das ehrlich zu mir gemeint, belügt er mich, hat er Italiener Gedanken, und dann können sie durch das Gewürz leichte Voraussagen treffen. Eine andere Fraktion im Dune-Universum, die Gilde, ne, die Navigatoren der Gilde, die können es noch ein bisschen länger, ne, die können, die verwandeln sich regelrecht durch den hohen Spice-Konsum, um immer mehr aufzugehen quasi, haben dann auch so Bottiche, die, wo sie quasi fast fischartig dann darin herumschwimmen. Und sie können so weit in die Zukunft voraussehen, dank dieser Droge, um ihre Schiffe durch den Weltraum navigieren zu können. Im Buch heißt es, der Raum wird gefaltet. Also ich nehme mal an, das ist wie so ein Sprung in ein anderes Ziel. Und damit du das Raumschiff nicht im Herzen von dem Planeten landest, sondern halt daneben, dann können die halt so Voraussagen treffen, wie weit in der Zukunft muss ich den Kurs dahin setzen. Ne? Also man sieht, das ist im ganzen Universum eine sehr beliebte Substanz, dieses Gewürz. Und sie wird halt nur auf einem Planeten abgeerntet. Und deshalb hat er so eine besondere Wichtigkeit. Und gegenüber halten sich die Fraktionen auch ziemlich in Schach über die Sachen, die sie anbieten und die sie dafür bekommen wollen. Also die Navigatoren spielen auch eine Rolle, weil wenn sie jetzt sagen würden, nein, wir bringen euch nicht mehr vom Punkt A nach B, dann wäre zum Schluss zum Beispiel der Imperator nicht einfach auf Arrakis hätte landen können, ne? Und also haben sie auch eine gewisse Macht dadurch, durch diese Dienstleistung, die sie durchführen können. Aber dazu brauchen sie halt die entsprechende Probe.
Und deswegen sagen die als liebsten Satz immer, das Spice muss fließen im Buch.
Ja.
Das sagen sie allen und jeden immer wieder, weil sie natürlich den Leuten dienen oder den Leuten gerne die Führung überlassen, die dafür sorgen, dass möglichst viel Spice fließt die ganze Zeit.
Ja, ich hatte gedacht, dass an einem dieser Eröffnungssätze in den Filmen dieser Satz mal fällt, aber es waren, glaube ich, immer andere Sätze, ne? Gedanken aus der Tiefe, Träume sind Gedanken aus der Tiefe, war, glaube ich, im ersten Teil und im zweiten wieder was anderes. Also das Spice muss fließen. Hätte ich immer gedacht, dass der Satz fällt. Vielleicht fällt
er. War mir auch unterrepräsentiert. Das ist nur ein schöner Satz. Aber es liegt halt daran, dass wir von der Gilde tatsächlich, da wird in der Verfilmung von David Lynch, wird da noch so ein Typ in so einem Bottich gezeigt.
Ja, das ist eine sehr markante Szene.
Ja, haben sich hier verkniffen. Hier wurde nur im ersten Teil, konnte man sich überlegen, ob die das waren. Die gleichen in der relativ ersten Sequenz, wo der Imperator eine Abgesandte schickt, genau, um die Verkündung, also wo verkündet wird, dass jetzt Haus Atreides die Macht übernimmt auf dem Wüstenplaneten. Da stehen neben ihr so mehrere Personen, die ja so einen geschlossenen Helm tragen, der so sehr oval ist. Da sieht man aber kein Gesicht und nichts. Deswegen kann man da vermuten, dass es vielleicht ein Navigator ist oder zumindest Leute, die für die Gilden als Navigatoren oder Angestellte der Navigatoren arbeiten, weil man schon das Gesicht schon nicht mehr zeigt von denen. Wahrscheinlich sind sie schon sehr entstellt durch das Spice, aber das ist nur eine Vermutung. Man hat sie ja nie ohne Helm gesehen. Es könnte auch eine andere Leibgarde sein, aber die Vermutung liegt nahe, dass es die sein sollen.
Ja. Hat man da im Brettspiel ein Logo gesehen? Weil im alten Teil sind es so drei Ringe, die einen Strich verbindet als Abzeichen. Der Gilde der Navigatoren, haben die hier auch eins bekommen?
Ja, genau, die haben so ein bisschen, sieht aus wie das Unendlichkeitszeichen, nur dass die eine Null
so
größer
ist als die andere.
Ja, genau, ja.
Ja, genau, stimmt. Also dann haben die auch so ein was drauf hinweist. Weltraum, Unendlichkeit.
Genau.
Hat man im Film leider nicht gesehen.
Ja, ich glaube nicht.
Genau, wobei, wenn man genau hinschaut, bei dieser Szene, Lady Jessica zum Beispiel, hat so ein verschnörkeltes Muster an, als Bene Gesserit, und das sieht man auch bei diesen ehrwürdigen Müttern, wie sie genannt werden. Also wenn sie Besuch bekommt von Helen Mirren, dann trägt die auch auf ihrem schwarzen Schleier dieses Zeichen. Also hier und da sieht man ja Fahnen der Atreides,
Falken,
genau. Und die Harkonnen haben, ich glaube, so ein Stierhorn symbolisch auf ihrer roten Fahne drauf.
Genau, die Sardaukar haben diese drei roten Streifen immer vorne. Die
Sardaukar haben drei Blutstreifen bekommen. Also man hat sich schon Mühe gegeben, die Fraktionen voneinander auch auseinanderhalten zu können.
Ja. So, nächste Frage, Felix.
Nächste Frage. Da kann ich gleich direkt anschließen eigentlich, weil die große Frage, die ich mir natürlich stelle, kann ich sogar zwei Fragen verbinden. Erstens, der Imperator, der ja jetzt hier zum ersten Mal auch auftritt, hat denn der überhaupt so eine ähnliche Rolle wie in Star Wars? Da wird ja das Gute und das Böse eigentlich ziemlich deutlich unterschieden. Ich finde das hier relativ schwammig. Ist da überhaupt das große Böse? Und die zweite Frage, die sich da gleich anschließt, wenn die Bene Gesserit schon seit Jahren daran züchten, ist er auch schon eine Züchtung von ihnen?
Genau, also der, was ich auch noch sagen, hinzufügen wollte, also die Bene Gesserit arbeiten ja gerne aus dem Schatten heraus, deswegen sind sie ja gerne praktisch wie die in der beratenden Funktion, und zwar ganz oben als sozusagen die erste Beraterin dann immer von dem jeweiligen Herrscherhaus, und die sind eigentlich wirklich überall, also die Harkonnen haben welche, die Atreide haben welche, der Imperator hat gleich mal die Oberin, Mutter Oberin, also die Chefin der Bene Gesserit ist gleich mal seine Beraterin, und die hat auch zum Beispiel die Funktion, was Ben jetzt noch nicht genannt hat, die sind auch noch so ein menschlicher Lügendetektor, also die sind auch noch angestellt, um halt die Wahrheit auch rauszufinden, wenn da jemand vor den Imperator zum Beispiel tritt. Genau, also meines Erachtens, zumindest in den Büchern, die ich gelesen habe, gab es keinen Hinweis darauf, dass der Imperator selber eine Züchtung der Bene Gesserit ist. Gleichwohl haben die natürlich immer die bisschen die Hände mit da drin, wer der neue Imperator wird. Und sie wünschen sich das auch von verschiedenen Personen, wer das als nächstes werden könnte und so. Das heißt, die agieren auch da wieder ein bisschen im Schatten heraus, versuchen da Intrigen zu starten, dass da ihr Wille im Dunkeln auch durchgesetzt wird. Weißt du dazu was, Benny?
Also ich finde es interessant, dass du zu Recht auch mal fragst, wie viel ist denn jetzt freier Wille und wie viel ist bei diesen ganzen Intrigen, ist denn jetzt wirklich schon vorher bestimmt, ist denn wirklich schon hinter den Kulissen an Fäden gezogen worden? Ich denke schon, dass der Imperator seinen eigenen Willen verfolgen kann. Ich glaube, es wird auch mal gesagt in den Filmen, dass es den Bene Gesserit auch ein bisschen egal ist, wie die Herrschaftskonstellationen teilweise verlaufen. Wichtig ist ihnen ja immer nur ihr endgültiges Ziel. Und selbst wenn Lady Jessica als Abtrünnige angesehen wird, wird er trotzdem versucht zu sagen, ja gut, okay, du hast uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber unser Ziel geht weiter, es kam der Satz zum Tragen, wir haben noch weitere Pläne. Also was auch in den Büchern oft vorkommt, es gibt Pläne und Gegenpläne oder Pläne verborgen in Plänen. Im Buch habe ich viel mehr das Gefühl, ständig irgendwelche Intrigen passieren. Im Film merkt man das nur wenig. Also dann man sieht zum Beispiel, als die Herrscherfamilie der Atreide, Leto, also der Vater Leto mit Cerys und Paul und seine Mutter Jessica ankommen, dass Paul in seinem eigenen Zimmer umgebracht werden soll mit so einem Jägersucher. Ja, da kommt so ein Gerät auf ihn zugeflogen und er muss ganz still sein, weil jede Bewegung ihn verraten hätte, wäre schon tot. Ne? Also dann sieht man, wie stark und wie intrigant diese Welt ist. Und das kommt in den Büchern in meinen Augen nochmal auf einer ganz höheren Stufe zur Geltung. Ist aber nicht ganz aus den Filmen rausgenommen worden. Ich hatte in meiner Magic-Spielgruppe auch mal die Frage gestellt, wie sie das empfinden. Es sind hier Intrigen im Spiel? Also wurde mir von Melanie zum Beispiel gesagt, dass sie die Lady Jessica schon als sehr intrigant empfindet, wie sie versucht, die Fremen zu manipulieren und auf ihre Seite zu ziehen. Also da sieht man schon, dass Intrigen eine Rolle spielen. Ja, da fallen so Sätze wie, ich muss zuerst die Schwachen von mir überzeugen. Ja, um eine zentrale Rolle in deren Kultur zu ausüben zu können, in die sie ja quasi eindringen oder wo sie erstmal bitten, aufgenommen zu werden, hat sie schon solche Pläne. Ja. Und das schimmert auch immer durch, wenn es heißt, die Prophezeiung, ja, ist Paul derjenige, der uns retten wird, weil die Bene Gesserit halt schon vor Vorzeiten auf die Religion der Fremen Einfluss genommen haben. Sie haben da schon so Saatkörner gesät und an Legenden gestrickt und Geschichten, die es vielleicht vorher schon gab, aufgenommen und angereichert. Mit der Aussage, er wird kommen, die Stimme der Außenwelt, und er wird uns ins Paradies führen. Ja, und solche Sätze haben die da quasi in die Bibel der Fremen eingeschrieben, und die glauben ja jetzt an sowas. Also das ist halt auch eine Möglichkeit, wie diese Bene Gesserit funktionieren, ohne direkt konfrontativ Einfluss zu nehmen. Und so muss man sich das vorstellen. Also die Bene Gesserit können ja zum Beispiel mit der Stimme Leute manipulieren, aber das machen die nur in kurzen Momenten, um sich zu verteidigen. Sie setzen es nicht ein, um quasi alle wie Marionetten herumlaufen zu lassen. Ja, auch eine Lady Jessica befiehlt es nicht ihrem Sohn, geh in den Süden. Ja, das macht sie ja nicht. Sie hat immer noch, sie hat ein Gefühl, das ist ihr Sohn und er muss den Weg finden. Sie sagt, ich würde dich bitten, in den Süden zu gehen, um da diesen Stammesanführern deine Position darzulegen und dich dort zu bewerben für höhere Ziele, ja, aber sie bittet ihn darum, sie weist ihn nicht an, und das ist, glaube ich, schon, das ist immer schon so die Vorgehensweise, ja. Sonst müsste man ja auch offensiv seine Pläne und seine Ziele formulieren, und das wollen sie nicht. Ja. Sie wollen da im Verborgenen agieren.
Ja, und ich würde auch sagen, mir geht's da genauso. Also im Roman werden auch noch viel mehr Intrigen, Hinterintrigen und so weiter aufgedeckt und aufgezeigt und spielen da eine größere Rolle.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, in der Handlung absolut richtig, sich da auf die Hauptintrige ist ja die, dass im ersten Teil die Atreiden auf den Wüstplanet entsandt werden, und es ist eigentlich eine Falle, das heißt, die Harkonnen schlagen zu und versuchen ja in dem Moment die komplette Atreides-Familie auszulöschen. Es gelingt ihnen nur nicht. Aber das war der Plan, und das ist sogar der Plan gewesen, den der Imperator ja auch schon hatte. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Felix, ist der Imperator ja auch, wie bei Star Wars, so der oberste Bösewicht? Kann wie vieles bei Dune mit einem klaren Jein beantwortet werden? Es geht also darum, der Imperator sieht, dass der Vater von Paul, also Leto Atreides, ein sehr charismatischer Anführer ist. Das kriegen wir auch an verschiedenen Stellen im Film gezeigt. Er ist auf Augenhöhe mit seinen Untergebenen, ist ein charismatischer Anführer, ist klug, ist aber auf jeden Fall auch ein, der nah am Volk dran ist und auch auf seine Leute hört. Und das ist dem Imperator ein Dorn im Auge, weil im Roman wird es noch ein bisschen deutlicher, weil der Vater hat auch einen guten Stand bei den anderen großen Häusern, die ja uns auch im Film gar nicht gezeigt werden. Also der hat einfach einen guten Stand und läuft Gefahr, halt so beliebt zu werden, dass du, das ist ja auch anders als in einem klassischen feudalen System im Mittelalter, der Imperator ist ja nicht Gott gegeben, sondern der wird von den anderen Häusern auch noch gewählt. Das heißt, wenn der stirbt oder stimmt das? Wird er gewählt oder geht es nur um die Blutlinie bei ihm auch? Naja, auf jeden Fall spielt aber seine Popularität eine Rolle, und wird ihm gefährlich, und deswegen plant er halt dann, und da kann er sich auch ein bisschen mit seiner Bene Gesserit zusammentun, wie man sowas jetzt umsetzt, dann halt diese Intrige, die dann halt auch aufgeht, ne? Der Vater wird getötet und so weiter, sie haben da jemanden gefunden, die Harkonnen kriegen das gleich mitgeteilt, so, ihr müsst euch jetzt hier vom Wüstplanet zurückziehen, aber ihr wisst schon direkt, ihr kommt bald wieder, und macht in der Nacht- und Nebelaktion, legt er die alle um. Das heißt, das hat der Imperator alles ausgeheckt. Also kann man schon sagen, dass er der große Bösewicht ist, aber das Interessante bei Dune ist halt, dass die Harkonnen eigentlich die noch perfideren sind und auf jeden Fall deutlich die brutaleren. Dagegen muss man dann eine Abstufung treffen, und da ist dann das Schöne ja eigentlich beim Wüstenplaneten, dass halt alles sehr viele Stufen hat und auch sehr viele Graustufen in den einzelnen Charakteren. Wir erleben ja hauptsächlich hier in dem zweiten Teil auch, wie Paul sich langsam auch ja von einem absoluten Heldencharakter und Protagonisten entwickelt zu jemanden, der vielleicht nicht mehr nur die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist ja erstmal eine Entwicklung, die auch als Leser oder als Zuschauer schwierig ist mitzumachen, weil man erstmal denkt, du bist doch meine Bezugsperson. In jedem anderen Film gewinnst du am Ende und alle feiern dich. Und hier kriegt das ja am Ende schon so ein Geschmäckle. Er gewinnt zwar, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass es nicht der absolute Sieg ist, sondern dass der sich auch gefährlich radikalisiert hat, zum Beispiel in seinem Glauben auch und in seiner Benutzung der Fremen und dieser Machtaneignung. Und genauso ist es halt beim Imperator auch, der macht einen riesen Hinterhalt, tötet seinen Vater und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist er nicht so krass wie die Hakon, sondern er macht das auch eher aus dem Hintergrund heraus, lässt die Hakon für sich arbeiten, währenddessen die Hakon schon die sind, die noch brutaler agieren und auch wirklich skrupellos Menschen umbringen. Da würde ich jetzt sagen, da wirkt der Imperator nicht so auf mich, dass er das selber macht, der lässt es lieber machen. Ja.
Ja, also ich habe mir ja noch hier so ein Dune Fandom kommen, Wiki aufgeschlagen. Da wird's aber auch nur ganz kurz erwähnt, dass sie halt von der Schlacht um Corinne an Einfluss gewonnen haben und mit einer großen Mehrheit im Landsrat, also das ist wie so ein Parlament, rechnen dürfen. Und dieser Anteil an Unterstützung ist halt größer als der für jedes andere Haus. Und so vermute ich, wie Sie wollten zu sagen, dass das da eine Wahl ist, aber es wirkt doch auf mich sehr klassisch imperial, also als Feudalgesellschaft. Kann sie nicht genau sagen, wie viel Demokratieanteil da drin ist. Das ist auch nur ein ganz kleiner Passus im Anhang vom Buch. Aus dem hat dann der Sohn Brian Herbert ein ganzes Buch gestrickt, aber das habe ich mir jetzt nicht angetan, heißt auch Haus Corvino, da kann man das nachlesen, aber ja, na, kurz zusammengefasst, aufgrund einer Heldentat ist halt dieses Adelshaus aufgestiegen und hat sich auf den goldenen Löwenthron gemütlich gemacht und die Armee stützt sie dabei natürlich, die Sardaukar-Kämpfer. Ja. Die können die Machtoption sehr wohl bewahren.
Genau, deswegen muss man auch immer darauf aufpassen, dass die anderen Häuser nicht so eine große Armee oder so eine Spezialeinheit aufbauen wie der Imperator, weil der hat halt seine Sardaukar und die gelten eigentlich als die oberste Elite-Krieger, die auf ihrem eigenen Planeten gezüchtet werden. Da machen wir auch einen Ausflug hin im ersten Dune-Teil und genau, die gelten eigentlich als unbesiegbar, bis wir dann im Film auf die Fremen treffen, die teilweise sogar noch bessere Kämpfer sind.
Ja. Das sind wir auch gleich richtig, oder eigentlich wollte ich noch eine Frage zu den Hakon stellen. Jetzt sind die ja immer als die großen Bösen so ein bisschen mit dargestellt worden die ganze Zeit. Jetzt sehen wir hier aber im Film, dass die gegenüber den Fremen ja wahnsinnige Schwierigkeiten haben. Und daran gibt es ja den Dave Bautista-Charakter in Klosu Rabban, der ja teilweise sogar bloßgestellt wird von den Fremen. Auch eine Stelle, die ich etwas skurril fand, weil der ja im ersten Teil so als der ganz harter Typ vorgestellt wird, der sich nicht sagen lässt und auch versucht in dem Film das erstmal zu beginnen, dann aber da relativ verweichlicht wegrennt, wenn es da wirklich zum Kampf kommt. Jetzt wird einfach ein weiterer aus der Familie vorgestellt, der dann noch härter sein soll. Fand ich irgendwie komisch. Ist das in den Büchern auch so gewesen, dass der Fate Rauta eigentlich nur der stärkere oder der noch härtere ist, oder hat er eigentlich eine eigene Rolle, andere Rolle gehabt?
Genau, also das ist auch mein größter Kritikpunkt am Film, ist, dass diese Konstellation tatsächlich vor dem Film, finde ich, schlechter gewählt ist. Ich finde ja, sonst hat der Film, wenn er Sachen geändert hat, hat er sie sehr gut geändert, hat die richtige Entscheidung getroffen, die filmisch Richterin in Sachen gemacht. Hier finde ich es halt komisch. Irgendwie stand anscheinend Denis Villeneuve auf diese sehr psychotischen, psychopathischen Hakon und hat halt den Fate Rauta, der als der Schöne, das sieht man ja hier auch, also wenn man so will, dass der natürlich irgendwie schon ein bisschen charismatischer ist als sein anderer Neffe, hat dieser schon anders da, also Cousin ist es von ihm, aus der Hakon-Sicht, genau, und da machten die schon ein bisschen Unterschiede, aber der wirkt ja mindestens genauso irre, wenn er nicht noch viel irrer ist, also der tötet ja auch am laufenden Meter, also die behandeln ihre Bediensteten ja entweder schlecht oder bringen sie gleich mal um, jeder von denen. Also es wird uns im Film ja wirklich gezeigt, wie Baron Harkon jemanden umbringt, also gezeigt, da hören wir es nur, bringt Angestellte und Bedienstete um. Dann wird uns der Fate Rauter gleich am Anfang gezeigt, wie er irgendwie seine Klinge wählen darf beim Arena-Kampf. Die testet er kurzerhand erstmal, da bringt er gleich mal jemanden um. Und auch nochmal Glossuraban, also den wir aus dem ersten Teil kennt, der darf auch bei so einem Wutausbruch nochmal jemanden zusammenklatschen mit dem Kopf gegen die Schallplatte und dann stirbt er auch noch. Also irgendwie bringen da alle Harkonnen, und da fand ich das auch sehr matschig sozusagen, die Differenzierung, weil dann sind die ja alle gleich grausam. Also alle bringen ihre eigenen Bediensteten um und damit werden sie als, ja, also wer das macht, natürlich ein klares Zeichen, wir sind das klassische Monster, ne? Es gibt ja irgendwie im Film so, kannst ein Haustier umbringen, dann bist du das Monster, oder tötest halt deine Freunde, dann bist du auch das Monster. So, das ist irgendwie, finde ich, auch filmisch sehr kurz gegriffen und widerspricht total dem Roman. Ich wüsste nicht, dass es eine Stelle im Roman gibt, wo die ihre eigenen Angestellten töten, kann ja aber auch falsch liegen. Auf jeden Fall macht das nicht der Fate Rauter aus. Der Unterschied ist wirklich, sein Bruder ist der Brutale, der auch absichtlich von seinem Onkel, also von dem, den Stellan Skarsgård spielt, dem Baron Vladimir Harkonnen, der versucht eigentlich, den noch mehr anzuheizen, noch brutaler zu sein. Und das gelingt auch, indem er immer sagt, das Spice, du musst mehr Spice gewinnen und quetscht diesen Planeten aus und so. Also gibt ihm immer harte Ansagen und hat da aber schon im Kopf, und das wird uns hier im Film gar nicht gezeigt, dass er irgendwann seinen zweiten Neffen, den er nämlich eigentlich viel mehr mag, schicken wird. Er will praktisch, dass sein erster Neffe auf diesem Planeten scheitert und will den auch, dass der absichtlich von der Bevölkerung gehasst wird. Und deswegen stachelt er ihn auch an, möglichst brutal das Spice zu gewinnen und keine Rücksicht auf die Bevölkerung und auf die Fremen zu nehmen, um dann, das ist schon sein Plan dahinter gewesen, um dann irgendwann den anderen Neffen zu schicken, weil er weiß, der andere Neffe, der ist irgendwie ein schicker Typ und auch ein intellektuellerer Typ als der andere Neffe. Und dann kommt halt Fate Rauter und soll auf den Planeten kommen und das Volk für sich gewinnen, indem er nämlich das Gegenteil macht von Rabban. Er soll nämlich herrschen mit sanfterer Hand und die praktisch dann den großen, also nicht das Gegenteil von seinem Bruder, von seinem Cousin machen. Er soll nämlich der sein, der wieder die freundlicher zum Volk ist und deswegen gleich die Herzen gewinnen. Das heißt, das ist der Plan von Anfang an gewesen und das macht er auch so im Roman. Das heißt, er wird auch viel mehr gefeiert dann von der Bevölkerung, also erstmal von der Stadtbevölkerung, nicht von den Fremen, aber von den Leuten, die da wohnen. Und das wird uns hier so gar nicht gezeigt. Uns wird eigentlich ja tatsächlich, wie was du auch sagst, Felix, uns wird einfach gezeigt, der ist eigentlich noch psychotischer, vielleicht ein bisschen klüger. Aber da kannst du auch mal sagen, ob du da irgendwie Unterschiede festgestellt hast, ob der jetzt klüger ist, weniger brutal ist, auf jeden Fall nicht. Also der tötet eigentlich noch grausamer und genau, wir sehen da eine große Aktion gegen die Fremen, der kommt dann da mit so einer Art Raumschiff an und ballert halt das ganze Teil zusammen und dann haben die da noch Flammenwerfer und zünden auch die Tiere, also da sind so Vögel, zünden die an, so als Zeichen, dass die auch wieder besonders ruchlos da durchgehen. Also eigentlich ist der noch brutaler und greift eigentlich noch unbarmherziger an als sein Cousin, so.
Ja, war so ein bisschen so gewesen, dass es mich, das war auch eine Sache, die mich gestört haben, weil ja zuerst der Rabban da durchmarschiert und eigentlich keine Chance hat und dann kommt er und es ist in relativ kurzer Zeit einfach, halt ist das Ganze gekippt gewesen. Also es war überhaupt nicht ersichtlich, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist. Das ist so, dass jetzt die Fremen so in der Hinterhand sind und ich fand nicht, dass man einen Unterschied zwischen dem. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt klüger vorgegangen wäre und auch bis zum Ende. Es kommt ja dann am Ende noch zu einem Zweikampf. Da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie. Also er ist immer davon ausgegangen, dass er den Kampf ja sowieso gewinnt, weil er wahnsinnig gut trainiert ist. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt besonders schlau ist.
Nee, guck mal, das ist interessant, weil das ist eigentlich ein großer Unterschied zwischen den beiden. Und genau, uns wird eigentlich nur gezeigt. Im Film wird uns eigentlich nur gezeigt, er ist der bessere Zweikämpfer. Also das wird uns ja ganz klar gezeigt. Fetter Arena-Kampf gegen drei Leute, gewinnt er solide, ist ein super Kämpfer. Also das wird uns gezeigt, damit der Endkampf halt gegen Paul dann möglichst spannend ist. Und so ist es auch im Roman, klar. Das sind die zwei mit besten Kämpfer, die es überhaupt gibt im Universum gerade. Die treffen da aufeinander. Das wird schon etabliert, aber was anderes sehe ich da nicht, einen anderen größeren Unterschied zwischen den beiden, ja. Und das finde ich halt sehr schade, weil das macht die Harkonnen sehr viel eindimensionaler. Meine einzige Erklärung dafür ist, dass er das gemacht hat, um in diesen vielen Graubereichen, die es gibt, wir hatten ja schon den Imperator, ist der jetzt der Allerschlimmste, vielleicht intrigant, aber ne, dann wollten die das halt vielleicht nicht wiederholen und dann nochmal auch bei den Harkonnen sozusagen Stufungen machen von, das ist der Gute der Harkonnen, das ist der noch Bösere und dann ist dann der Papa noch, der besonders intrigant ist. Ja, aber ich finde es schade. Ich finde, damit hat er es ein bisschen unterkomplexer gemacht. Und so viel Screentime, wie der Fate Rauter hat, da denke ich, hätte man das locker etablieren können, dass der auch eine normale Szene hat, wie er irgendwie sanfter regiert und er die Bevölkerung auf einmal gut findet. Hätte ich eine interessante Szene gefunden, hätte ich gedacht, wäre drin gewesen. Stattdessen wird halt gezeigt, wie er halt das Siege zerballert einfach. Ja, fand ich ein bisschen schade.
Ja, also ist auch tatsächlich, muss ich sagen, so ein Punkt, die Zeichnung des Hauses Harkonnen im Film, wo ich sage, da gibt's einen halben Punkt Abzug bei mir für meine Wertung, 9,5 von 10 Leinwandperlen, weil ich mir da auch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht hätte. Und das Buch gibt's ja her. Ich weiß, ja, das Haus Harkonnen ist ein Erbfeind von Haus Atreides. Das macht es nochmal besonders pikanter und hat diese ganzen Rachegelüsten der Harkonnen sind erklärbar. Aber diese Schwarz-Weiß-Welt, ich meine, auch diese Ästhetik in der Arena, muss ich sagen, kam bei mir jetzt nicht so an, dass ich das besonders spektakulär fand. Also ich so Arenenkämpfe fand ich jetzt auch stilistisch jetzt nichts besonders Eigenes und nichts Eigenständiges. Und generell muss ich sagen, dass natürlich die beiden Filme angelegt sind als Heldenreise von Paul Atreides, die generell anderen Fraktionen wenig Raum geben im Film, ja, also das in Summe, ja, also dass es doch sehr zentriert ist auf Paul Atreides mit sehr kurzen Szenen rechts und links in Sachen Bilder, haben wir es ja schon gesagt, auch die Bene Gesserit in meinen Augen, die laut Denis Villeneuve eine große herausgehobene Rolle hier spielen sollen, weil sie so eine mächtige Organisation sind, kommen in meinen Augen ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, wenn ich Dune Teil 2 noch einmal angucken kann, dass mir das ein bisschen besser auffällt, wie stark die Bene Gesserit sind. Zum Beispiel ja auch haben sie eine Vertreterin mit Prinzessin Irulan, die Tochter oder eine der Töchter des Imperators Shaddam IV. Ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen mehr sehe beim zweiten Mal gucken. Ja. Aber generell finde ich halt alle anderen Fraktionen arg reduziert und können Akzente setzen, aber halt nicht mehr. Ne? Können kaum mal so eine B-Handlung irgendwie etablieren. Und die hätte dann, glaube ich, an so einer Stelle gut getan. Weil ich denke, in 2:46 kann man sowas schon unterbringen.
Ja. Das stimmt, dafür haben sie viel untergebracht von denen, wo Paul Atreides jetzt gerade ist, also den Großteil des Films, nämlich bei den Fremen. Und da hätte mich mal interessiert, also es gibt ja einen Großteil anscheinend, der einen Glauben hat, einen Glauben an einen Propheten, der kommen wird. Jetzt gibt es da allerdings auch einen etwas größeren Teil, der damit gar nichts mehr zu tun haben will. Erstens, was ist das für eine Religion? Und zweitens, wie kam es überhaupt zu diesem Zwiespalt?
Ja, das ist interessanterweise was so nicht im Roman steht. Also im Roman gibt es diese Aufteilung zwischen dem Süden und dem Norden nicht in dem Sinne, dass die wie im Film halt unterschiedlich stärker glauben und mehr und weniger glauben sozusagen oder fundamentalistischer sind, wird's ja auch genannt, als die anderen. Diese Unterscheidung habe ich so im Roman nicht gelesen. Genau, das sind jetzt natürlich große Fragen. Also zur Religion der Fremen kann man alleine eine Stunde reden. genau, die haben ganz viele Rituale, vieles haben wir mitgekriegt. Ne, Wasser ist wichtig, Spice spielt eine große Rolle. Was wir nicht gesehen haben, ist, die machen auch so Spice-Partys, wo es so Orgien gibt, wo sich mit Spice berauschen und dann springen alle miteinander in der Kiste. Aber gut, wollte man in so einem Film jetzt auch nicht unterbringen, weil ist ja auch völlig verständlich. Da gibt's mal so eine Andeutung in der Science-Fiction-Serie. Genau, Wasser spielt eine große Rolle. Die Terraforming-Pläne, also der Traum, den Planeten zu begrünen, wird hier auch angedeutet und ja auch gezeigt, aber spielt natürlich auch eine große Rolle bei den Fremen, dieses super seltene Wasser wirklich über Generationen zu sammeln und den Wasserspeichern in so Zisternen unter der Erde vorzuhalten, um dann irgendwann den Planeten zu terraformen. Das wurde hier uns auch noch nicht gezeigt, ne? Also eigentlich sind die Fremen nämlich im Süden. Das wäre ein großer Unterschied zu den Fremen im Norden. Wären eigentlich diejenigen, wo es wirklich schon draußen ein bisschen grün ist und so Oasen gibt und wo es tatsächlich Vegetation gibt in der Wüste. Das haben die geschafft, weil die da schon angefangen haben, den Wüstenplanet zu terraformen, also ihn zu verändern.
Genau, und das war im Süden ursprünglich, ne? Genau. Nicht eine andere, eine besonders strenggläubige Gruppierungen, sondern da waren schon erste Terraforming-Experimente und die Fremen mussten hohen Zoll an Spice der Raumfahrergilde überweisen, um die Wettersatelliten dort nicht über dieses Gebiet kreuzen zu lassen, damit sowas nicht auffällt. Ne?
Also sie bestechen die. Genau. Ja, genau, die bestechen die, damit die, dass mir das nicht auffällt und dass mir das niemand im Universum auffällt, weil, das kommt dann auch raus, die Vegetation bedroht halt dann die Sandwürmer. Das heißt, das ist letztendlich dann wiederum eine Bedrohung auch für die Spice-Menge, die produziert wird. Also die Spice-Würmer würden sich zurückziehen, die Sandwürmer, wenn mehr Grün herrscht, klar, weil die wollen ja in ihrer Wüste leben und nicht irgendwo, wo Wasser und Grün ist. Und dann wird es weniger Würmer geben. Weniger Würmer ist weniger Spice und damit ist das Wertvollste, was es im Weltraum, in dem Universum gibt, würde dann rarer werden. Und das wäre natürlich überhaupt nicht im Interesse von allen anderen. So, genau. Aber die wollen halt gerne einen schönen Planeten haben, der lebenswerter ist. Und deswegen machen die das. Beziehungsweise sind die ja auch, können die ja auch mit weniger Spice leben, mit ihrer Population, nur nicht das Universum. Genau. Ja, also das ist, glaube ich, wird zu kurz. Ich weiß nicht, Benni, fällt dir noch was ein? Was
ja,
noch
ganz wichtig zur Religion? Ja, es wird im Film tatsächlich mal erwähnt, dass es noch die Wüstengeister, hieß es, glaube ich, gäbe.
Ja, genau.
Das hat auch, glaube ich, mal so ein bisschen für so einen Lacher gesorgt. Auch generell der Glaube von Stilgar, ne, an jedes einzelne Wort des Propheten in Anführungszeichen, war ja so ein kleiner Befreiungsschlag für diese doch Schwere teilweise, die auf dem ganzen Stoff liegt und wo man mal im Kino lachen konnte. Ich habe auch im zweiten Teil das Gefühl gehabt, es dreht sich ja quasi in allen religiösen Fragen immer um den Erlöser und das Paradies, was geschildert wird mit der Bewässerung des Planeten und man hatte immer das Gefühl, das ist wie fast schon viel zu perfekt zugeschnitten auf Paul Atreides, der jetzt Schritt für Schritt durch das Trinken des Wassers des Lebens, durch das Reiten eines besonders großen Sandwurms sich immer mehr qualifiziert, eine Führungsposition einzunehmen. Ne? Aber ich habe dann nochmal im Teil 1 nachgeguckt, gibt es noch ein paar andere Aspekte der Religion und des Religiösen unter diesen freien Völkern der Fremen und wurde da auch fündig. Es gibt eine Stelle, Teil 1, 1:07, da sagt Liet Kynes, die im Film eine weibliche Person ist, anders als in den Büchern, die sagt dann, gesegnet sei der Bringer und sein Wasser, gesegnet sei sein Kommen und Gehen, möge sein Vorbeiziehen die Welt reinigen und die Welt für sein Volk bewahren. Also da sieht man, welchen großen Stellenwert Shai-Hulud, der alte Mann der Wüste, einnimmt, dass sie ihn verehren und dass sie ihm Qualitäten zuschreiben, als Bewahrer der natürlichen Ordnung. Und sie halten wohl Rituale ab, die mit seiner Erscheinung und seinem Verhalten verbunden sind. Und ebenso
Sandwurm mit gemeint, ja.
Ja, genau. Mit dem Sandwurm. Sie kennen natürlich auch die Entwicklung des Gewürzes, also das hat mit dem Wurm direkt zu tun. Sie kennen die Bedeutsamkeit und deshalb verehren sie auch alles, was damit zu tun hat. Und sie halten natürlich Wasser für eine so kostbare Gabe, dass sie auch dem Wasser eine Ehrerbietung gegenüberbringen. Das hat man kurz gesehen, als Stilgar auf die Füße spuckt oder auf den Boden spuckt, also zum ersten Mal Leto Atreides kennenlernt. Als Zeichen der Wertschätzung gibt das Kostbarste, was es hier gibt auf dem Planeten, einfach so her. Das spielt eine Rolle. Und ich habe auch noch ich glaube, das ist dann so die Todesszene von Dirk Kainz, noch eine Bemerkung rausgegriffen, ich erkenne nur einen Meister und sein Name ist Shai Ulud. Ja, also das unterstreicht dann doch noch ein paar Sachen. Also ich finde, Denis Villeneuve ist nicht nur ein Meister vom Weglassen, er kann auch mit 1-2 Szenen, die er dann doch mal einstreut, versuchen, so einen Kosmos anzudeuten, der sich hinter diesem Gesagten dann noch verbergen könnte. Also das gelingt ihm gut und deshalb hat er auch in meinen Augen eine hohe Punktzahl verdient. Genau, und auch wenn man nicht alles in einem Teil sieht, in der Verbindung beider Teile, denke ich, wird einiges halt klarer. Also so war es zumindest bei mir.
War da jetzt noch was offen von deiner Frage zur Religion? Was war noch?
Nee, eigentlich nicht. Also diese Art und Weise, wie gesagt, dieser Zwiespalt wieder entstanden, oder ach ja, so, habt ihr ja genau. Auch ein bisschen so gesagt. Also mich hat es halt gewundert, dass es so dieses komplett Gegenteil gab. Also dieses komplett Nein, nix und die anderen, die so felsenfest dran glauben, dass da irgendwann mal ein Bruch gegeben hat oder dass einfach die jüngere Generation das vielleicht nicht mehr so einfach hinnimmt, was die jetzt sagen oder sowas in der Richtung.
Ja, das finde ich halt eine sehr schöne Deutung eigentlich von Denis Villeneuve. Ich finde generell den Gedanken, finde ich super interessant, dass es da welche gibt, die Fundamentalisten sind, wie man das eigentlich aus jeder Religion kennt, oder Orthodoxe, die Religion halt sehr straff verfolgen und welche, die da ein bisschen weniger an solche Prophezeiungen glauben. Das gibt's auch, also das wird im Film sehr explizit benannt mit Norden und Süden. Im Roman ist es sehr viel offener. Da gibt es einfach einzelne Figuren innerhalb der Fremen, die glauben halt mehr an den Messias und an die Prophezeiung. Es gibt andere, die glauben dafür sehr viel weniger dran. Und Stilgar, interessanterweise, ist eigentlich im Roman sogar jemand, der am Anfang sehr viel mehr zweifelt, ob Paul überhaupt der Richtige sein kann. Und der erst, also den, der aber dann irgendwann Feuer und Flamme für ihn später sein wird und der größte Verfechter von ihm. Aber eigentlich erst nachdem Paul wirklich so viel möglich gemacht hat und so viele eben diese ganzen Taten vollbringt und dann wirklich auf so einen großen Sandwurm reitet und so weiter, da fängt das dann irgendwann so an, dass tatsächlich auch da Stilgar irgendwann auch sehr radikal wird irgendwann. Aber das ist da eine große Entwicklung. Hier wird sie ja eher dargestellt, dass Stilgar von Anfang an zumindest religiös sehr dabei ist und dann eigentlich das nur wie gefundenes Fressen ist, diese ganzen Entwicklungen. Aber dass er von Anfang an sehr an Paul glaubt. Das finde ich aber noch okay, würde ich sagen. Also das, und ich finde vor allen Dingen diese Manifestierung finde ich eigentlich interessant. Das macht natürlich viel leichter zuzuschauen, wenn du weißt, okay, im Süden gibt's die sind einfach krass religiös und im Norden sind die alle ein bisschen jünger, frischer und glauben da nicht so fest dran und müssen erst überzeugt werden von Paul und seiner Mutter. Das fand ich eigentlich eine ganz clevere Entscheidung, das uns so darzustellen, weil dann kann man das irgendwie leichter einordnen, als wenn da jede einzelne Figur jetzt auch noch unterschiedlich wäre. Das macht's dann einfach sehr komplex.
Es ist auch interessant zu beobachten, wie sich das dann weiterentwickelt mit Stilgar, ne? Also im Moment kämpfen sie, um sich zu behaupten, die Fremen. Wie ist denn das in der Zukunft oder wie könnte sowas sein, wenn die Fremen einmal auf dem Höhepunkt ihrer Macht stehen, ne? Und über andere entscheiden dürfen. Ne? Also das ist
schon richtig in Richtung Spoiler für Teil 3, aber
ich muss die Neugier wecken, sich vielleicht doch wissen mit den Büchern, man kann die sich ja auch vorlesen lassen heutzutage, muss ja nicht selber lesen, also zu beschäftigen oder vielleicht dann doch in die TV-Miniserie reinzuschnuppern. Also das ist interessant, wie sowas kippt. Und darum geht's dem Autor Frank Herbert, ne? Also er stellte nicht einfach nur so rein oder lässt sich viel beobachten, wie du jetzt, keine Ahnung, einen Planeten terraformst oder wie du versuchst, aus einer ausweglosen Situation das schaffst, dich zu behaupten. Nee, dem geht's um weitergehende Fragen. Dem geht's darum, ja, und was passiert denn, wenn das alles mal kippt? Ne? Was passiert denn, wenn es kaum noch Würmer auf so einem Planeten gibt, weil du alles begrünt hast und überall entstehen Becher, Seen, Talsperren, was auch immer. Ne? Und was passiert, wenn du auf einmal die ganze Zeit am Zweifeln warst, ob du das jemals schaffen wirst, dich gegen die Herrschaft der Harkonnen aufzulehnen und auf einmal gewinnst du eine Machtoption. Das ist ja weitergesponnen und ist das der richtige Weg? Also auch Paul Atreides ist in den Büchern in meinen Augen noch ein viel größerer Zweifler, ne? Fast so ein Hamlet-ähnlicher Charakter, der sich viel durchrechnet, viel nachdenkt, kann ich diesen Weg beschreiten? Die Visionen, machen ihm zu schaffen, weil er so viele mögliche Zukünfte sieht. Und es fällt ihm schwer, die richtige zu treffen. Ne? Es wird als goldener Pfad bezeichnet in den Büchern, den Weg zu finden, der jetzt der ultimative ist, den er nachvollziehen will zum Wohle der Menschheit. Ne? Also wird er diesem Anspruch gerecht. Und in meinen Augen, aber da gehen die Meinungen auseinander, in meinen Augen ist er einfach eine Generation vor dem Quiser Zaderbach. Ne? Eigentlich hätte er weiblichen Geschlecht sein müssen und aus dieser nicht vorhandenen Figur sollte anschließend in der nächsten Generation der Quiser Zaderbach entstehen. Ist er nicht, jetzt ist er eine Stufe zu früh da. Vielleicht hat er halt auch einfach ein paar Schwächen mehr, die nächste Generation vielleicht nicht mehr hätte. Das ist so eine Frage, die das Buch nicht beantwortet, aber dies stellt, ne?
Ja, ich finde, wir haben jetzt noch gar nicht über die, wir haben noch gar nicht über Chani geredet. Wollte ich kurz noch einstreuen, weil ich das zum Beispiel auch ein Beispiel dafür finde, wie grandios Danny auch Sachen wieder anders als im Buch, aber dann sehr gut umgesetzt hat. Also die Chani ist ja im Roman auch, würde ich sagen, eine zurückhaltendere, die auch eine große Rolle spielt, aber die Paul eher den Rücken stärkt in dem, was er tut. Das wird hier auch alles gezeigt. Und sie ist zum Beispiel
eine Gläubige,
genau. Sie ist sehr gläubig. Das wird auch manchmal im Kontrast zu Stilke am Anfang gestellt. Und sie ist eigentlich eine von den Priesterinnen, die sich auch um so eine altehrwürdige Mutter kümmert. Das heißt, sie wird ja hier als eine Fedaikin dargestellt. Das sind die Elitekrieger von den Fremen. Und das ist ja hier auch ein ganz schöner Twist. Das heißt, sie wird hier sehr viel proaktiver dargestellt, sehr viel kämpferischer und ja auch eine, die eher nicht so viel glaubt, sondern die erstmal auch in Paul so Zweifel hegt, ob der jetzt hier wirklich der Auserwählte ist und ob Stilgar nicht ein bisschen freidreht, wenn er ihm die ganze Zeit erzählt, das ist jetzt unser Messias. Dass das alles ein bisschen skeptisch sieht, finde ich eher macht aus ihr eine sehr interessante, vielschichtigere Figur als im Roman. Und da sind wir ja auch schon, du hast Liet Kynes schon angesprochen, der wurde ja sozusagen von dem Mann in der Verfilmung zu einer Frau gemacht, was völlig in Ordnung ist. Hier wird die Frau halt auch, wie man es heute ja auch macht, ein bisschen stärker dargestellt, vielleicht als gerade in einem Roman, der dann aus den 60ern kommt. Und da merkt man hier auch einfach Unterschiede, die ich total gelungen finde. Also ein großer Unterschied ist dann auch, dass im Endkampf, am Schluss vom Endkampf wird ja Paul dann die um die Hand anhalten von der Tochter vom Imperator, von Prinzessin Irulan, und da verlässt er sofort den Saal. Und das ist auch so eine Entscheidung, die wird im Roman viel, sag ich mal, netter dargestellt. Da sagt dann Chani irgendwann zu ihm, ja, und ich kann das verstehen, weil du musst ja irgendwie praktisch offiziell deine Linie fortsetzen und deinen Machtanspruch und so weiter. Und Paul sagt dann, ja, ich werde dich immer lieben, ich werde die Prinzessin Irulan gar nicht anfassen in meinem Leben und ich will auch nur Kinder mit dir. Und das versteht sie dann und ist da, also, ne, versteht das so. Und das wird hier ja noch praktisch wie offen gelassen. Und aber auch, kann ich mir gut vorstellen, wenn es einen nächsten Teil gibt, wird dieser Konflikt halt hier größer gemacht werden, dass sie nicht einfach da das alles abnickt und das einfach alles verstehen kann. Und das finde ich eher gut. Also finde ich gute Entscheidungen, da die Frauenfiguren ein bisschen mehr Tiefe zu geben und nicht so, sag ich mal, jetzt, also so war es nicht im Roman, aber überspitzt formuliert, dass sie die brave Hausfrau ist, die eigentlich nur dem Mann den Rücken stärkt. Also sie wird hier deutlich proaktiver, stärker, mit besseren Entscheidungen und wichtiger dargestellt. Und das finde ich gerade dann extrem wichtig, weil der Film, der Frank Herbert hatte selber immer das Problem, dass viele die Heldenreise zu sehr in seinem Roman gesehen haben. Deswegen hat er sich dann größte Mühe gegeben, in seinen Folgeroman Paul noch negativer darzustellen, damit die Leute endlich kapieren, dass der Typ halt auf den schlechten Weg kommt. So. Und das haben die wenigsten da drin gesehen, sondern wollten auch einfach, weil man natürlich auch so ein bisschen sozialisiert ist in die Richtung, wollten mehr die Heldengeschichte sehen. Und das ist das, was, finde ich, der Film genial macht. Er forciert das mehr als die Romane, also diese religiöse Power, die Paul entwickelt, die auch negativ gedeutet wird, dass er auf einmal sehr, er wird nicht faschistoid, aber er wird auf jeden Fall autoritär und er wird auch manchmal dann sehr, also er fängt ja schon an, eben sich zu einem Führer aufzuschwingen. Das wird, finde ich, im Film jetzt schon deutlicher dargestellt als im Roman. Wird schon, also er kriegt, finde ich, noch mehr Negativkonnotation teilweise. Und was dann halt so genial ist, finde ich, dass der Film für mich total geschafft hat, Chani in den Mittelpunkt dann zu rücken, dass sie eigentlich für mich die Identifikationsposition übernimmt. Das heißt, erst war ich auf Pauls Seite und will die ganze Zeit sehen, ah, er steigt auf und er lernt ganz viel und wird jetzt wirklich der Anführer, toll, toll, toll. Dann habe ich ein bisschen das Gefühl, oh, das kippt jetzt aber. Und dann an diese Leerstelle, wo ich mich ja dann weniger identifiziere, weniger eine Hauptfigur habe, mit der ich mitgehen kann, tritt halt dann Chani. Und das finde ich halt super clever gelöst. Dadurch, dass er die Frau halt stärker gemacht hat als im Original, übernehme ich auf einmal ihre Perspektive, weil sie guckt dann durch meine Augen, ich gucke durch ihre Augen auf Paul, weil sie sieht ihn auf einmal kritisch und sagt, Paul, was machst du denn hier? Und jetzt nimmst du noch irgendwie diese Prinzessin da zu deiner Frau und lässt mich hier einfach links liegen. Und also, ne, sie zeigt uns, dass Paul sich negativ entwickelt. Und das finde ich super gelöst. Und das finde ich, ja, da bin ich auch sofort bei 10 vor 10. Also wenn du es so schaffst, das filmisch so umzusetzen, dass es noch tiefer wird als im Original, da bin ich natürlich hellauf begeistert.
Ja, ich finde auch, dass Frank Herbert natürlich auf der Höhe seiner Zeit war und viele Dinge aufgesaugt hat, wie Atombombenangriff, damals schon diese Problematik, was passiert mit den knapper werdenden Ressourcen auf dieser Welt. Ne? Das hat er super gut verarbeitet, aber natürlich hat er auch an der Zeit gelebt, prominente Frauenfiguren eher weniger vertreten waren in der politischen Führung in der Weltgeschichte. Und auch wenn er meinetwegen mit dem Orden der Bene Gesserit da schon eine sehr mächtige reine Frauenorganisation vorstellt, die auch über Macht verfügen, gab es jetzt im direkten Kontakt mit Paul nicht so starke Frauenfiguren. Ich finde auch, dass seine eigene Mutter stärker und härter rüberkommt als in den Büchern. Es wurde ein Fokus drauf gelegt, aber ich finde, das ist alles in Ordnung. Ja, es kann ich nicht kritisieren. Also ich finde es sehr gut umgesetzt, um halt, ich sag mal, auch weiblichen Zuschauern hier noch Anknüpfungspunkte zu geben und um einfach auch keine Einseitigkeiten oder so 60er-Jahre-Fallen hier in 60er-Jahre-Fallen reinzutappen. Und eine weitere Falle wäre es ja gewesen, wenn der Film zu geradlinig auf so eine weise Erlöserrolle angespielt hätte. Das war ja schon teilweise in Kritik von einigen zum ersten Teil, wo ich sagen musste, das habe ich überhaupt nicht rausgelesen, aber wenn man es natürlich unbedingt anlegen möchte, kann man das dem Film zum Vorwurf machen. Und hier beim zweiten Teil merkt man ja ganz bewusst, dass er sich davon löst, dass hier der weise Mann kommt und im indigenen Volk mal erklärt, wo der Hammer hängt. Ne? Das hat er ja dann ganz bewusst nochmal vermieden, der Regisseur Denis Villeneuve. Gerade auch in der Spiegelung durch Chani. Ne?
Ja,
ihre Rolle, wie sie das nochmal artikuliert, dass sie nicht mit allem einverstanden ist, welche Entscheidung und welchen Weg er offenbar hier gehen will. Und das wäre vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um mal auf den Schluss zu sprechen zu kommen. Denn für mich war es eine ziemliche Überraschung. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der Film nochmal quasi wie Teil 1 mit einem Art offenen Ende aufhört, sondern ich war da schon erstmal ein bisschen ratlos. Ich meine, ich habe mich an das Buch erinnert und gedacht, ja klar, logisch, ich kann jetzt nicht sagen, dass Paul jetzt alles richtig gemacht hat. Ja. Aber ich musste da echt mich nochmal zwingen, drüber nachzudenken, denn klar, ne, die David Lynch-Verfilmung endet damit, dass sich der Himmel auftut und es regnet, ja. So. Und dieses Ende, das kann ich halt so gar nicht, ne? Aber es ist stimmig, ja. Es ist stimmig gemacht. Es ist halt nichts für Leute, die jetzt auf ein Happy End unbedingt aus sind, aber es ist eine logische Schlussfolgerung und macht natürlich nochmal Appetit auf einen Teil 3, der dann diesen ganzen Handlungsbogen zu Ende führt.
Genau, ich finde, er ist sich da sehr treu geblieben, wie beim ersten Teil, dass er wirklich das versucht, in einer offenen Handlung enden zu lassen und natürlich einigermaßen Cliffhanger-mäßig. Und so wie der erste Teil da damit aufhört, dass man jetzt merkt, okay, krass, sie haben es geschafft, sie werden es von den Fremen anscheinend akzeptiert. und da uns dann einfach stehen lässt am Ende und man so dachte, ja, ist aber ein komisches Ende für einen Film. Genauso hat das hätte ich auch nicht gedacht, beim zweiten Teil wieder gemacht, weil da denkt man ja, na, der zweite Teil ist ja Ende des ersten Buches auch und sehr viel runder sozusagen, dass er das aber anders macht, nämlich ja eigentlich schon eine Vorschau macht aus dem zweiten Roman. Das heißt, er nimmt ja sozusagen die ersten, weiß ich nicht, 50 Seiten aus dem zweiten Roman schon mit rein, indem er das von der Handlung direkt hintereinander schaltet, okay, Paul gewinnt im Zweikampf, nimmt sich Prinzessin Irulan und dann sagt Silga schon, ey, wir gehen jetzt ins Raumschiff und dann wird sogar noch eingeblendet, wie die Raumschiffe losfliegen. Das heißt, dass die Fremen jetzt auch noch losziehen in den Kampf mit anderen Häusern, wird schon deutlich gezeigt und damit hört der Film auf. Das heißt, das war schon, genau, da hat er sich damit halt das offene Ende kreiert, weil eigentlich kommt es nicht mehr im ersten Roman drin vor. Und das ist genau, was Benny sagt da. Also wird einem Lust auf mehr gemacht und es lässt das Gefühl auch noch schaler zurück, was, glaube ich, auch absolut beabsichtigt war. Also, ne, Chani geht weg, anstatt da zu bleiben wie Buch. Das heißt, da haben wir schon mal eine Trennung zwischen Paul und Chani, die großgezogen wird. Dann sagt Stilga noch, er kann sozusagen nicht aufhören, er greift die jetzt an und fliegt erstmal los mit den Truppen. Also da wird ja wirklich das Ende sozusagen mit einem ganz schönen Kloß im Hals beendet, sodass man nicht am Ende sitzt und denkt, yeah, Paul hat's geschafft, der Planet gehört wieder ihm, er hat das zurückgeholt, was sein Vater verloren hat und könnte doch jetzt ein Happy End und eine große Feier sein. Genau, muss aber auch sagen, im Roman hat's auch nicht geregnet. Also auch David Lynch hat sich da ein Ende gemacht, das so nicht im Roman stand. Und der erste Regen auf Dune würde auch ziemlich viel Spice zerstören, deswegen, aber ich meine, der musste ja kein Teil danach mehr drehen, deswegen war das dann egal. Genau, aber das, also da haben die beide sozusagen sich da ein anderes Ende gebaut.
Ja. Und ich fand den Kampf sehr spannend, weil ich mich natürlich an die 84er Verfilmung erinnert habe. Und da war es so, dass Fate Rautar noch versteckte Klingen in seinem Panzeranzug trug, die sich auf einmal aufgetan hatten und vergiftet waren. Ne? Und hier in einer Szene wird halt nochmal ihm ja direkt irgendwie nebens Herz ein Messer in die Brust gerammt. Und da dachte ich schon, ja, jetzt ist ja vorbei, was ist denn das? Ist das jetzt ein Ende von dieser Chodorkowski oder wie die hieß Verfilmung, ja, die es auf Arte gibt, die man noch auf YouTube angucken kann. Der hat ja auch mal illustre Ideen gehabt, ne? Der Imperator war irgendwie Salvador Dali, wurde damit besetzt und hätte 1 Million Gase erhalten und hätte am Ende Paul Atreides sterben lassen wollen. Dachte ich jetzt auch, machen die das jetzt auch so? Nein, zum Glück nicht, aber daran war ich natürlich, war alles nochmal für mich sehr eindringlich, weil ich natürlich auch hier immer mit Intrigen und Plänen und Finken gerechnet habe, die zum Glück dann nicht aufgingen. Aber ja, ich habe noch eine interessante Fragestellung bekommen von einem Zuschauer, der hat gemeint, ja, sag mal, wenn die Fremen es geschafft haben, sich mit den stärksten ausgebildeten Soldaten des bekannten Universums anzulegen, den Sardaukar, und die besiegen können, warum haben die das nicht schon viel früher gemacht? Warum hocken die da in der Wüste und kämpfen immer mal gegen die Erntemaschinen der Harkonnen, damit die ihnen nicht das ganze Spice wegnehmen, den Planeten unbewohnbar machen? Warum gehen die nicht gleich aufs große Ganze? Haben die auf Paul gewartet, dass er ihren religiösen Furor entfacht? Nee, so einfach ist es ja auch nicht, ne? Das ist halt auch nur eine Fraktion unter vielen und die müsste ja auch politisch irgendwas durchsetzen können, was die ja gar nicht, ja, was gar nicht in deren Macht steht. Und außerdem haben die ja auch ihre Projekte, diese mit niemanden, die dann in Gefahr werden, ne? Also ihr Terraforming-Ansatz würde ja dann auch eventuell publik, wenn sie zu sehr auf der Bildfläche erschienen wären. Die kämpfen ja auch, ne? Aus den Dünen heraus, springen aus dem Sand raus. Und die hatten natürlich auch einen unfairen Vorteil in dieser Schlacht, weil es gab halt diesen Atomschlag, es gab diesen Überraschungsmoment. Der Imperator kommt gerade mit seinem Sardaukar an und die Fremen sind schon da und springen sie an und kämpfen sofort gegen alle Soldaten, die da aus den Schiffen kommen. Also das heißt, hier hatten sie das Überraschungsmoment auf ihrer Seite.
Und die Würmer, das war ja der Masterplan von Paul.
Genau, also es waren so viele Faktoren und das musste halt erstmal auf den Tisch bekommen, um so eine Schlacht zu gewinnen. Ne? Das war am Anfang nicht möglich, wenn die Harkonnen-Schiffe und die Truppen dort aufmarschiert sind und alle in Stellung gegangen sind, dass die Fremen auf einmal die Harkonnen überrannt hätten können. Ne? Also das ist, aber es ist eine ist eine Frage, die auch nochmal aufzeigt, so wie du, Felix, dass man sich schon, ne, weil es wird ja nicht erklärt, es wird dann nur gezeigt, die man sich schon stellen kann. Ne? Also warum hätte es nicht ein bisschen anders laufen können? Ich verstehe das, dass es nicht jedem sofort einleuchtet, warum die Dinge jetzt so gelaufen sind, jetzt im Film.
Ja, das, genau. Das ist auch tatsächlich einer der Sachen, die mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen haben, dieses Ende. Weil für mich jetzt gar nicht ersichtlich ist, warum er jetzt die Hand von der Prinzessin da annimmt, sozusagen von der Tochter von ihm so annehmen möchte. Also ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, dass es irgendwie von der Stellung her ganz, ganz interessant wäre. Aber dieser Umschwung innerhalb von ein paar Sekunden, also dieser Gedankengang kam mir einem so vor, als wäre der in dem Moment sozusagen passiert. Jetzt halte ich da um diese Hand an, um sie zu bekommen. Und das andere ist halt auch, dass man irgendwie das Gefühl, also ich jetzt wäre jetzt aus, bin aus dem Film gegangen, hat das Gefühl, die Fremen haben es ja jetzt eigentlich geschafft. Die haben ja jetzt den Wüstenplaneten eigentlich für sich eingenommen, weil es ja die Herrscher, die Leute da eigentlich besiegt haben. Und im Endeffekt hat ja der Paul Atreides sogar den Imperator besiegt.
Richtig. Ja, deswegen, also ich muss noch vielleicht nochmal kurz ein bisschen einsortieren. Warum kamen denn zum Schluss die ganzen Adelshäuser mit ihren Raumschiffen angefangen? Man hatte ja nur als Konturen am Himmel gesehen, ne? Aber wie kamen denn die jetzt alle auf einmal auch noch dazu und wollten noch eine Rolle mitspielen am Ende? Das haben sie ja auch zu Recht im Film erklärt, dass der Baron Harkonnen da eine Rolle gespielt hat. Also im Buch möchte er auf jeden Fall hat er imperiale Gelüste, sagen wir mal so, ne? Also hat Ambitionen, auch einen Thron, ja, und wähnt sich da auch ein bisschen im strategischen Vorteil, weil er natürlich so ein Ränkespiel auch mal offenkundig machen konnte, was der Imperator da für ein Spiel gespielt hat. Hier ist eine Sache nur im Film jetzt nicht deutlich geworden, und zwar Paul kann den Imperator in die Knie zwingen, indem er ihm sagt, wenn du mir nicht gehorchst, vernichte ich alle Erntefelder und mach den Planeten quasi unbewohnbar. Ja, ich hab Massenvernichtungswaffen hier gelagert, und das will halt keiner. Im Buch macht das natürlich gegenüber dem richtigen Adressaten der Gilde. Ja. Die Gilde kann gar nicht überleben, ihre Navigatoren überleben gar nicht ohne konstante Zufuhr an Gewürz. Die sind so drogenabhängig, die haben sich schon mutiert in übergroße Fischwesen. Ich fand immer noch die Darstellung im David Lynch-Film am besten, in dem Riesenbottich, dem Schwarzen, wie man sich die vorstellen kann. Die wären gar nicht lebensfähig ohne das. Das heißt, die kann er viel besser erpressen, das tut er auch. Und die Gilde kann ihre Macht dann ausspielen, um dann Wirtschen mitzureden. Aber ja, Fakt ist, es ist ähnlich wie, ne, wer heiratet wen bei Game of Thrones? Er muss natürlich seine Ambition auch formell legitimieren, indem er dann quasi in das Haus Corinno einheiratet und entspricht damit dem Verhalten seines Vaters Leto, der Lady Jessica auch immer nur als Konkubine offiziell dargestellt hat, obwohl er sie natürlich nicht liebte, und um sich einen Platz auf eine politische Heirat offen zu halten und um auf der Karriereleiter weiter nach oben zu steigen. Und damit tut er das seinem Vater gleich. Ja. Ich fand halt noch auch verstörender, wie er sich charakterlich ändert, denn sein Vater hätte so einen Schritt vermutlich nicht gemacht, weil er natürlich ein sehr ehrbarer Mensch gewesen ist. Die Art und Weise, wie er die Fremen aufstachelt, wie er die auf seine Seite zieht, wie er sagt, nein, ich töte Stilgar nicht, denn ich mache jetzt das Gesetz, ich mache jetzt die Ansagen. Dieser Wandel hin zu dieser Brachialgewalt, den muss ich erstmal verdauen. Aber er wurde mir dann nochmal deutlich, indem halt Paul im Film so einen Satz sagt wie, vielleicht müssen wir alle Harkonnen sein. Er hat dieses durch die Szene, in der bekannt gegeben wird, dass auch in seiner Blutlinie Harkonnenblut enthalten ist, das für sich benutzt und gesagt, okay, ich muss nicht immer der ehrlich der Liebe sein, ich kann jetzt auch hier mich mal so wie so ein Hakonne verhalten und sagen, das ist jetzt mein Anspruch. Ne? Ja. Also somit wurde es mir versucht, im Film zu erklären, und das habe ich akzeptiert, dass eine Erklärung ist für seinen Verhaltenswandel, der am Schluss schon arg überzogen vorkommt, ne? Mit Küss den Ring, Imperator und ähnlichen Allmachtsfantasien, die er da an den Tag legt, ne?
Ja, also das ist eben das, was mich gewundert hat, weil für mich sind ja jetzt in dem Moment eigentlich die Ziele erreicht gewesen, die, die man haben könnte. Was soll da jetzt noch passieren?
Sozusagen. Das werden wir sehen.
Das werden wir sehen, und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Es war auf jeden Fall sehr schön, mal genauer in das Thema mal reinzugucken, mal Fragen stellen zu können. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und falls ihr noch die Möglichkeit habt, oder es gibt, glaube ich, noch in vielen, vielen Königs die Möglichkeit, den Film zu gucken, macht das auf jeden Fall noch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Denn für mich ist es schon ein Kinofilm eigentlich. Ich würde den ungern, ich weiß nicht, wie ihr Teil 1 zu Hause erlebt. Für mich sind das beides eigentlich absolute Kinoerlebnisse, und habe gar nicht so das große Bedürfnis, die jetzt zu Hause zu gucken. Deswegen bin ich da.
Absolut, ja.
Ins Kino. Ab ins Kino, guckt den auf jeden Fall noch an. Ich hoffe, wir konnten dir einige Fragen beantworten. Meine sind auf jeden Fall zum größeren Teil beantwortet worden. Ich blicke jetzt auf jeden Fall mehr durch als vorher. Aber man merkt schon, oder man hat es, glaube ich, auch an meinen Fragen gemerkt, man ist komplett unwissend reinzugehen, ist hier ein bisschen schwieriger als bei anderen Filmen. Also man wird nicht so richtig aufgeklärt in vielen Dingen, aber das heißt nicht, dass der Film deswegen nicht sehenswert ist, sondern ich habe den trotzdem gerne geguckt, und ich würde mir auf jeden Fall einen weiteren Teil angucken und will natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Und der Film lässt so viel offen, dass da noch viel Potenzial da ist. Deswegen freue ich mich da auf weitere Fortsetzung. Ich will mich auf jeden Fall bedanken bei euch beiden. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, und ich denke, ist auch wahnsinnig spannend zuzuhören bei den vielen Wissen. Das macht ja auch immer Spaß, da genau hineinzugucken. Und an alle anderen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wieder Marge und Flori dann auch wieder dabei sind und wir wieder andere Filme sprechen. Kann schon mal spoilern, dass Marge auch noch über Dune 2 sprechen wird. Die hat nämlich tatsächlich innerhalb von einem Tag beide Teile gesehen. Ist auch sicherlich spannend. Die konnte jetzt heute leider nicht. Aber es ist bestimmt auch spannend, jetzt ihre Eindrücke zu sehen. Wir wissen ja, dass Marge nicht im Science-Fiction-Thema unbedingt zu Hause ist. Deswegen sind wir da auch sehr gespannt auf ihre Kritik. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
Ciao.